Ja, hallo, hier ist wieder Simone mit dem Alleinerziehen-Podcast. Entgegen meiner Ankündigung des heutigen Themas gibt es eine Sonderfolge. Denn vor einiger Zeit hat mir die liebe Kerstin einen Flyer zukommen lassen von der Stiftung der Alltagsheldinnen, die sich für Alleinerziehende einsetzt. Und ich fand das eben wirklich interessant und habe gedacht, okay, back to basic. Ich habe das Ganze mal als Alleinerziehend-Podcast angefangen, um besonders für Alleinerziehende da zu sein und da Unterstützung und Ratschläge zu geben. Und warum also nicht ein Interview führen oder einen Termin vereinbaren? Nach mehreren Stolpersteinen sind die Frau Thiemann und ich heute zusammengekommen. Und ihr werdet gleich anschließend ein Skype-Interview-Telefonat von uns beiden hören. Sollte die Tonqualität also eine andere sein als gewöhnlich, ja, sage ich schon mal im Vorfeld, sorry, das liegt dann eventuell an der Skype-Verbindung, weil das ist heute eine absolute Premiere. In dem Zusammenhang habe ich aber auch beschlossen, dass ich solche Themen immer wieder mal einknüpfen werde, dass ich Themen und Angelegenheiten recherchiere, die dann wirklich eine spezielle Basic-Folge für die Alleinerziehenden sind. Ich hoffe, dass auch alle Zuhörer, die nicht alleinerziehend sind, sich nicht langweilen, sondern auch hören können. Oder vielleicht sogar daran interessiert sind, wie sie die Stiftung unterstützen können. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich total riesig und ja, seid gespannt, genauso wie ich. Ja, Frau Thiemann. Sie sind die Gründerin der Stiftung für Alltagsheldin. Und eine Freundin von mir, die liebe Kerstin, hat mir diesen Flyer vor einiger Zeit zukommen lassen. Und da ich ja selber alleinerziehend bin und auch diesen Podcast mal ursprünglich für Alleinerziehende gedacht habe, fand ich den Flyer natürlich super spannend und habe gedacht, das ist doch mal ein Thema, jetzt tatsächlich mal wieder eine Folge zu machen, die wirklich nur für die Alleinerziehenden ist und mal so ein bisschen zu gucken, wie es denn dazu gekommen ist. Und ja, und meine erste Frage ist dann ganz einfach, wer steckt denn hinter der Stiftung? Das heißt, wer ist Heidi Thiemann? Wenn Sie so ein Kurzporträt von sich geben könnten, wäre das ganz toll.
Ja, also ich bin 62 Jahre alt und habe meine zwei Söhne größtenteils selber alleine großgezogen. Ich bin Ethnologin und habe mich schon seit meiner frühen Jugend auch für Feminismus, Geschlechtergerechtigkeit interessiert. Und von daher habe ich das auch, die Erfahrung, alleinerziehend zu sein, mit dieser Brille von Anfang an auch gesehen, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind gut ausgebildet, viele Frauen. Und als mein Sohn, der ist jetzt 31, als er geboren war, hatten wir 3% der Kinder, die betreut waren, unter 3 Jahre. Ne? Also es war wirklich Wüste für Mütter. Und ich fühlte mich da mitten in der Wüste und weit keine Hilfe. Und dachte, wie kann das sein, ne? Dass auf der einen Seite man gut ausgebildet wird. Das kostet ja auch Geld, die Universitäten oder Ausbildungen, die man macht. Und dann auf der anderen Seite, sobald man ein Kind kriegt, ist nichts mehr da, wo man dann sich weiterentwickeln kann, auch beruflich. Und 9 Jahre später habe ich mein zweites Kind bekommen und dachte, naja gut, jetzt 9 Jahre später, das wird jetzt nicht mehr Wüste sein. Aber es da waren dann, als ich dann rumguckte, 7% der Kinder betreut unter 3 Jahre. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Alles andere hat sich weiterentwickelt, da ist gar nichts passiert. Ja, und das ist so ein bisschen die Erfahrung von mir selber. Es gibt wenig Unterstützung. Es ist immer wieder sehr schwierig, auch sehr schön, mit den Kindern zusammenzuleben und auch alleine zusammenzuleben, aber es werden einem wirklich große Barrieren in den Weg gelegt. Und in meiner letzten Anstellung war ich Gleichstellungsbeauftragte und da kamen dann wieder die Alleinerziehenden zu mir und sagten, ich schaffe das nicht. Und wir hatten schon ganz viel so Vereinbarkeitsregelungen durchgesetzt, also die wirklich sehr fortschrittlich waren. Viel Homeoffice damals ohne Pandemie auch, ne? Und flexible Arbeitszeiten und so weiter. Und trotzdem hechelten die und erzählten mir, sie schaffen das nicht oder sie werden diskriminiert, dass man ihnen es auch nicht zutraut, wenn sie es schaffen. Und dann dachte ich, was ist in diesen 30 Jahren eigentlich wirklich verbessert worden? Und als ich dann die Möglichkeit hatte, eine Stiftung zu gründen oder zu initiieren, ich habe ja selber nicht das Kapital als Alleinerziehende eingebracht, wo soll man es auch herhaben? Da dachte ich, das wird jetzt seit 50 Jahren von verschiedensten hochengagierten Verbänden, Gruppen angegangen. Und ich will mich daran beteiligen mit einer Stiftung, dass das wirklich nochmal grundsätzlich sich verändert und sich die Situation verbessert. Und das ist so meine Eigenmotivation aus der eigenen Erfahrung, aber auch immer wieder von den Geschichten von anderen Frauen und ab und zu mal ein Mann, aber es sind ja wirklich wenige Männer. Mhm.
Ja, da kann ich Ihnen tatsächlich nur beipflichten. Selbst ich, meine erste Tochter kam 2004 auf die Welt. Mhm. Und aus finanziellen Gründen musste ich weiterarbeiten. Es ging einfach nicht anders, musste auch Vollzeit weiterarbeiten. Und auch da gab es noch keine Krippenplätze. Also wenn meine Eltern ein Jahr vorher nicht entschieden hätten, meine Mutter war schon in Rente, an meinen Wohnort zu ziehen, um mich zu unterstützen. Da war ich noch nicht getrennt, aber zu unterstützen, wenn mal was ist, wäre ich total aufgeschmissen gewesen. Im Jahre 2004. Ne? Das ist nun noch gar nicht so lange her. Und ja, das stimmt, die Fortschritte, die da in die Richtung gehen, sind äußerst schlecht. Und eine große Geschichte ist da, vielleicht kommen wir später noch dazu, ist natürlich da auch diese Steuergeschichte, die Besteuerung der Steuerklasse 2 ist ja mal radikal geändert worden und das merke ich auch total. Ja, wunderbar. Sie haben eigentlich die zweite Frage schon so ein bisschen mit beantwortet. Was war der Auslöser? Wie entstand die Idee zur Gründung der Stiftung? Ist ja eben schon so ein bisschen eingeflossen, aber vielleicht gibt es noch mal so ein paar Eckpunkte, so ein paar ja, so richtig ausschlaggebend, wo Sie sagen, nee, da kann ich jetzt aber nicht mehr mit, da will ich jetzt eine Änderung haben.
Also das eine ist ja, man muss ja auch Lust zu sowas haben. Und da kann ich sagen, mir hat mein Leben lang immer Spaß gemacht, neue Wege zu suchen und zu finden und die zu gehen. Soweit die dann so ein bisschen breiter wurden und es gemütlich wurde, sie zu gehen, war es für mich nicht mehr ganz so interessant. Also das heißt, ich habe in meinem Leben immer viel gegründet, war gerne so dabei, wenn was Neues passierte. Und von daher war das für mich auch passend, dann so eine Stiftung, das ist ja die erste bundesweite Stiftung, auch an der Stelle wieder über die Stiftungen da einen neuen Weg auch zu gehen, um das, was vorhanden ist, auch besser finanziell stützen zu können, aber auch um Impulse zu geben, die vielleicht, an die man noch nicht so gedacht hat im bisherigen, ich sage jetzt mal Kampf an der Stelle, manchmal ist es ja auch ein Kampf oder an der Bewegung für eine Verbesserung der Situation. Und von daher passt es zu meiner Persönlichkeit, das ist das eine. Und das andere ist, neben meiner eigenen Erfahrung habe ich auch eben meine Großmutter gesehen, die hatte jetzt die andere Perspektive, die war 1906 geboren und die war ein Kind, was von einer Nicht-Ehe geboren wurde. Und das war so belastend für die, dass sie noch, als ich sie dann im Sterbeprozess begleitet habe, dass sie dann noch im Bett lag und weinte darüber, weil es so schrecklich war. Ihre Mutter musste sie verleugnen. Sie dachte, ihre Mutter ist ihre Schwester. Ja. Sie ist dann bei der Großmutter aufgewachsen und hat das dann später festgestellt, dass es ihre Mutter war. Und die durfte aber nicht ihre Mutter sein, weil der Mann, der sie geheiratet hatte, ein Eisenbahner, das war damals eine gute Partie, ja. Kondition gestellt. Nur wenn niemals rauskommt, ist schon mal ein Kind. Und so. Das hat mich auch sehr berührt. Ich war auch mit meiner Großmutter sehr so zusammen und dachte, wie ungerecht ist das? Und wie wenig wird der Frauen auch die Möglichkeit geboten, selbstbestimmt ihr Leben gestalten zu können. Da sind wir Gott sei Dank doch ein ganzes Stück weitergekommen. Aber an der Stelle mit den Kindern selbstbestimmt leben zu können, da ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so diese soziale Erniedrigung, sage ich jetzt mal, die es damals gab. Aber es gibt eben immer noch diese vielen Barrieren und das ist auch aus meiner Familiengeschichte, neben meinem eigenen, ist das auch nochmal eine große Motivation gewesen. Und meine Mutter hat sich zum Beispiel dann sehr spät getrennt, weil sie nicht alleinerziehend sein wollte. Ne? Also so, ich vermute, jeder hat in seiner Familie immer wieder auch solche Geschichten, vielleicht nicht direkt von den Eltern, aber Großeltern oder Tanten und Onkel, wo sowas vorkommt und wenn man genau hinguckt und wach durch die Welt geht, glaube ich, erkennt man es überall, also immer wieder, dass es für Frauen wirklich sehr schwierig ist, selbstständig mit Kindern leben zu wollen. Und das hat für mich eben auch was mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun und dann dachte ich so, okay, das ist eh mein Lebensthema, die Geschlechtergerechtigkeit, an der Stelle mache ich jetzt nochmal, setze ich nochmal einen Punkt und denke, da versuche ich nochmal mit anderen zusammen was zu ändern. Ich bin ja nicht die Einzige, es gibt ja ganz, ganz viele Gruppen und ich finde das auch wirklich großartig, was da bisher an Arbeit geleistet wurde. Also wir gehen überhaupt nicht mit dem Gefühl da rein, wir sind jetzt, wissen, wie es geht, überhaupt nicht, ne? Sondern wir sagen, wir wollen auch unterstützen und mitmachen. Mhm.
Welche Ziele hat denn die Stiftung ganz konkret?
Ja, das ist so ein bisschen aus dem, was ich schon gesagt habe. Also die Idee der Stiftung ist eben jetzt nicht so direkte Hilfen zu geben. Also das finde ich auch sehr wichtig. Also weiß ich, zu ermöglichen, dass etwas angeschafft wird oder ein Urlaub oder na, man ist verschuldet, solche Sachen. Da gibt es ja andere für und das ist auch wunderbar, dass es die gibt. Aber mit dem wenigen Geld, was wir in der Stiftung haben, also wir haben jetzt, finde ich jetzt für Alleinerziehende ganz gut, über 1 Million. Aber trotzdem ist es ja letztendlich, wenn man das erreichen will, nicht so viel Geld, wie die große Unternehmensstiftungen das machen können. Da wollte ich mich dann wirklich darauf konzentrieren, Sachen zu fördern, die wirklich eine strukturelle Veränderung bewirken können. Also das kann bedeuten, dass man, da ist vielleicht einer gemeinnützig anerkannt, muss es sein, wegen dem ganzen Stiftungsrecht auch. Also die haben eine tolle Idee, die ist bisher noch nicht umgesetzt worden. Es gibt auch keinen oder es hat bisher sich noch keiner gefunden. Also weiß ich, zu Kinderbetreuung oder zu Wohnformen oder zum Steuerrecht. Und dann sagen wir, ja, das überzeugt uns wirklich und wir fördern das und unterstützen das. Das kann auch sagen, dass eine Frau, die dagegen klagen will, die im SGB-II-Bezug ist und sowieso sehr wenig Geld hat und dann wird immer alles noch darauf angerechnet, also bei der kommen dann bestimmte Unterstützungsmaßnahmen gar nicht an, dass mit dem Rechtsanwalt man das zusammen überlegt, okay, ich klage das jetzt mal richtig durch, ja? Dass man sowas könnte die Stiftung auch fördern, dass so eine Klage dann mit unterstützt wird, um wirklich dann für viele Frauen und eben auch einige Männer dann die Situation verändern zu können. Mhm.
Sehr schön, es hört sich sehr gut an. Ja, wie wird Ihr Engagement denn bislang angenommen? Also treffen Sie da auf offene Ohren, egal ob im privaten Sektor oder im wirtschaftlichen Bereich, oder ist das, ich sage jetzt mal einfach so, wie es sich bei mir eingebrannt hat, immer noch ein Tabuthema? So ungefähr, ne? Wir haben ja über die ewig lange Entwicklung gesprochen, dass das immer nur in kleinen Steps leider geht und wir uralte Rechtsformen teilweise haben, was das angeht. Ist es denn immer noch so, dass die Gesellschaft dieses Thema so ein bisschen ausgrenzt, ignoriert und tabuisiert?
Ja, das ist eine interessante Frage, da kann ich gar nicht so direkt drauf antworten. Also die Stiftung gibt es ja noch nicht so lange, die hat jetzt ihre Arbeit Anfang des Jahres aufgenommen und da war natürlich erstmal ganz viel positiver Zuspruch. Also da waren viele, die gesagt haben, ah, endlich, und warum gibt es das eigentlich nicht schon länger, und super. Und ich meine, wenn man, ich sage jetzt mal, Geld verteilt, gezielt, ist man ja erstmal eh ganz gut willkommen auch. Ne? Auf der anderen Seite stimmt das natürlich, dass es auch immer wieder Vorbehalte gibt, und da will die Stiftung auch einen Punkt setzen, also dass man sagt, eigentlich ist das nicht das Richtige. Das Richtige ist doch eigentlich Vater, Mutter, Kind, und andere Formen soll man jetzt auch gar nicht groß stützen. Und ich habe manchmal selber erfahren, dass auch verheiratete Frauen, die sich nicht sehr wohl in ihrer Ehe gefühlt haben, dass sie dann gesagt haben zu mir, als ich dann doch einen Kindergarten oder Betreuungsplatz dann bekommen habe, weil ich alleinerziehend war und sie musste länger warten. Und dann sagte sie, ich halte es hier in der Ehe aus, sagte mir eine Bekannte, ne, und kriege keinen Kindergartenplatz, obwohl das auch nicht so viel Spaß hat, und du bekommst einen. Ne, so. Also da dachte ich auch so, wir dürfen uns da wirklich auch nicht spalten lassen als Frauen. Die Situation ist insgesamt für Frauen schwierig, dadurch, dass sie, ob sie verheiratet sind oder eben alleinerziehend, vor allen Dingen die Sorgearbeit machen mit den Kindern. Also man nennt das ja heute Care-Arbeit. Also auch in Beziehungen ist es so, dass Frauen 50-80% mehr Care-Arbeit machen als die Ehemänner. Ne? Und das bedeutet bei einem kleinen Kind 2,5 Stunden mehr. Und diese 2,5 Stunden sind eben, da kann man sich ausruhen, 2,5 Stunden länger. Man kann aber auch eine Fortbildung machen, man könnte auch mehr arbeiten. Also das sind eben 2,5 Stunden, die den Frauen auch letztendlich dann als große Masse, wenn man das übers Leben gerechnet, dann eben auch fehlen. Und insofern, ja, manchmal ist es so, dass da Vorbehalte sind, manchmal eben sogar auch von Frauen. Ich denke, wir sollen uns da nicht spalten lassen. Und auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht sagen, das sind jetzt einzelne Personen, aber es ist schon so, dass das gesamte System, und deswegen wollen wir auch eben die Struktur angehen, das ganze System sagt eigentlich, wir wollen nicht, dass Frauen selbstbestimmt ohne Mann mit ihren Kindern leben wollen. Wir machen das so schwer wie möglich. Das ist jetzt nicht, dass ich so naiv denke, das ist Frau Merkel oder Frau so und so oder Herr Minister, sondern das hat sich eben, wie ich schon von meiner Oma erzählt habe, wirklich über die Jahrhunderte so entwickelt. Und das hat mit fehlender Geschlechtergerechtigkeit ja auch zu tun. Ne? Dass Frauen ja auch an anderen Stellen Rechte vorenthalten wurden und bis heute ja auch zum Teil werden. Und da sind wir auch an der Stelle, wo man sagen kann, eigentlich wird das nicht so gerne gesehen. Und wir müssen eben wirklich auch da einmal die Haltung so ändern, aber wir müssen auch die finanzielle, die rechtliche Situation auch verändern, damit das eine anerkannte Form ist, wie man mit wie Menschen mit Kindern zusammenleben. Ne? Und dass wir nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern dass man sagt, für Kinder muss man immer versuchen, das Beste zu machen. Und das können ja auch zum Beispiel Zusammenschlüsse dann sein, wo Alleinerziehende, das wollen wir zum Beispiel, sind wir auch dabei, so zu gucken, ob wir sowas mal fördern, wo gemeinschaftliches Wohnen ist. Ne? Also wo dann eben man sich gegenseitig unterstützt, auch als Alleinerziehende. Und dann kann das für Kinder ja auch zum Beispiel sehr toll sein, ne? Wenn sie mit anderen Kindern zusammenleben. Also dass wir einfach offener sind für verschiedene Formen. Und nicht immer in diesem Mutter-Vater-Kind-Dreieck uns bewegen. Es hat sich an anderer Stelle auch ganz viel verändert. Ne?
Ja, jetzt würde ich tatsächlich nochmal auf dieses Thema kommen, weil mir das vor ein paar Tagen auch wieder ganz bewusst geworden ist. Ich habe in Ihrem Flyer auch schon gefunden, dass Sie die Besteuerung gern geändert hätten und eine Grundsicherung für die Kinder. Und vor kurzem hatte ich dann einen Podcast gehört, wo auch der Bundesverband der Alleinerziehenden beteiligt war und da eben auch ein sehr großes Thema hatte, weil wenn man es tatsächlich nach ganz unten bricht, ist die Steuerklasse 2 und somit die Alleinerziehenden die allerschlechteste Besteuerung, die wir im deutschen Steuerrecht haben. Nun muss ich sagen, habe ich den persönlichen Vorteil, dass ich ganz gut verdiene, weil ich im öffentlichen Dienst arbeite. Also ich hatte nie extreme finanzielle Sorgen, aber zum Beispiel fängt es bei mir auch damit an, ja, in Urlaub fahren, in so einen richtigen Urlaub und so, das ist schon schwierig. Ja, weil Alleinerziehen fängt ja auch damit an, Man hat alle Kosten alleine, wo andere sich in der Partnerschaft das zu zweit teilen, egal ob Wohnen, Versicherung oder wie auch immer. Und deshalb, wie gesagt, das Steuerrecht ist ja seinerzeit vor vielen Jahren mal gebrochen worden. Ja, also ich kann mich erinnern, als ich 2005 sozusagen, als die erste Trennung, damals war ich verheiratet, war, da hatte ich mit Steuerklasse 2 so recht wenig Steuerabzüge, aber die ist ja dann, glaube ich, auch in den 2000er Jahren mal grundlegend geändert worden. Da gab es ja eine Steuerreform, da sind auch die 3 und 5 und 4 ein bisschen angepasst worden, aber der größte Einschnitt war halt bei der 2. Und ja, wie Sie es auch schon angesprochen haben, dadurch, dass es keine Grundsicherung für Kinder gibt, die, die eh schon wenig Geld haben oder von Hartz IV leben, wenn es so einen Sonderbetrag Kindergeld gibt oder eine Kindergelderhöhung, ist das Einkommen des Kindes, das heißt, bei den finanzschwachen Alleinerziehenden kommen diese Gelder überhaupt gar nicht an, weil bei allen möglichen Versorgungssystemen, auch im Unterhaltsrecht, ja, ist ja genauso, auch wenn Väter Unterhalt zahlen, wird ja das Kindergeld dann wieder abgerechnet, zumindest zur Hälfte. Ja, inwiefern sehen Sie als Stiftung eine Chance? Weil der Bundesverband der Alleinerziehenden positioniert sich klar und sagt, das wird ganz, ganz schwierig, weil das Steuerrecht ist so alt und so, das wird lange Zeit brauchen. Glauben Sie, in Ihrer Position als Stiftung dann noch mal ein bisschen anders einwirken zu können oder ja, sich vielleicht mit den anderen Organisationen zusammenzufügen und einfach mehr Präsenz und mehr Druck auszuüben auch?
Also das haben wir auf jeden Fall vor. Wie gesagt, es gibt eben schon wirklich ganz viele, die zu dem Thema gearbeitet haben und die auch tolle Forderungen da aufgestellt haben. Das Problem ist eben, die, die darüber entscheiden, also zum Beispiel mit dem Ehegattensplitting, ne? Wo ja, ich glaube, wir zahlen alle dafür, dass das funktioniert, das Ehegattensplitting. Auch die Alleinerziehenden zahlen das Ehegattensplitting mit, wovon sie überhaupt gar nichts haben. Die darüber entscheiden, bleibt es oder nicht, das sind halt meistens auch die, die davon sehr stark profitieren. Und in dem Sinne ist das eben auch so schwierig und sagen auch die Familienministerinnen, habe ich mal ein Interview gesehen, der letzten drei Generationen von Familienministerinnen, die sagen alle, das scheitert daran, dass es eben die darüber entscheiden, die davon profitieren. Ich kann mir vorstellen, wenn man da mehr Druck aufbaut, und der wird ja auch gemacht, es gibt ja mittlerweile auch Parteien, die das fordern, und auch wenn man vielleicht nochmal neue Wege geht. Also wir hatten zum Beispiel überlegt, ob man mal so eine Wirtschaftsprüfungsorganisation, es gibt ja so große BDO, Deloitte und so, die auch immer bei den Gesetzen und bei den Reformen und auch Steuerreformen werden die immer im Hintergrund, mischen die mit und werden gefragt und so. Und warum denen nicht mal den Auftrag geben als Stiftung, ja, was muss man machen, ja, damit dieser ganze Hintergrund, der da bei Rechtsprechung und so auch immer mitläuft, damit da auch mal der vielleicht positiv für eine Veränderung und eine positive Veränderung für Alleinerziehende und das Steuerrecht sein könnte. Wir kriegen ja immer nur das mit, was nach vorne ist, ne? Was uns gesagt wird und was auch engagierte Politikerinnen oder so da mitmischen. Dass man, und das ist eben die große Chance von so einer Stiftung, dass die sagen kann, nehmen wir doch mal andere Player mit da rein, ne? Und gucken mal, was sagen die denn, ne? Warum die nicht mal sagen, beraten wir uns mal, ne? Sie beraten doch auch zu anderen Gesetzen und Reformen, ne? Also nur als eine Idee, um zu zeigen, mit einer Stiftung hat man halt viel mehr Möglichkeiten, auch Sachen mal auszuprobieren und neue Impulse zu setzen. Und vielleicht gelingt es. Ich will nicht sagen, wir kommen und machen es. Das wäre wirklich vermessen. Das glaube ich auch nicht. Aber ich kann schon sagen, wir haben gute Ideen und wir haben auch eben die Mittel, dass man vielleicht nochmal Sachen neu denken kann, nochmal neue Wege suchen kann. Und dann wäre das mit dem Steuerrecht eine der ganz großen Hürden, die es auch anzugehen gilt. Ne?
Ja, Tatsächlich. Und auf der anderen Seite ist das aber auch wirklich der allererste und größte Hebel, der wirklich eine Erleichterung bringen würde. Ne? Also egal, ob es der Grundfrei- oder Grundsicherungsbetrag für ein Kind ist, ja, oder eben diese Veränderung der Steuerklasse, das sind die großen Hebel, die den Alleinerziehenden, glaube ich, wirklich was bringen würden.
Ja, das finde ich interessant, dass Sie das so sagen, weil wir sind auch noch eben jetzt als junge Stiftung so dabei, was sind denn die Stellschrauben, was sind die Hebel, wo man so sagen kann, wenn man da das verändert, dann, ne, wird sich ganz viel zum Positiven verändern. Und da gebe ich Ihnen recht, Steuerrecht ist da eins, dann dieser Kinderfreibetrag oder eine Kinderförderung auch, Kindergrundbetrag. Das sind sicher wichtige Sachen, nur der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen ist, dass eben viele der Alleinerziehenden auch gar nicht groß davon profitieren, wenn sich das steuerlich verändert, weil sie kaum Steuern zahlen, weil sie so wenig verdienen oder vielleicht gar nicht verdienen. Und was ist mit denen? Denen würde viel mehr geholfen, wenn man wirklich wenn man den Kinder eine Kindergrundsicherung einführt, die nicht angerechnet wird, wenn sie noch andere Transferleistungen wie Hartz oder SGBT-2 bekommen. Und von daher muss man sich das genau auch anschauen, ne? Und auch immer wieder gucken, wo hat man größere Chancen, dass man da kurzfristig, soll jetzt nicht alles wieder Jahrzehnte dauern, ne? Wirklich was auch erreichen kann. Aber das wären so Diskussionen, die würde ich gerne auch von der Stiftung, also das ist zum Beispiel auch eine Idee, die wir haben, dass wir so Design Thinking Werkstätten machen, wo man zusammen an einem Thema arbeitet aus verschiedensten Bereichen oder zum Beispiel sowas, ne, was ist so das Wichtigste, um schnell eine Veränderung zu erreichen, dass man damit Betroffenen, aber auch mit erfahrenen Akteurinnen und Akteuren solche Diskussionen auch führt. Also sowas fände ich auch, stelle ich mir für die Stiftung als ein sehr schönes Forum auch vor, wo man sowas auch machen kann.
Eine letzte Frage habe ich noch. Wie können die Alleinerziehenden, die Sie hier in meinem Podcast hören oder auch anderweitig von Ihnen erfahren, wie können die Sie unterstützen? Wie können die eine Stifterin werden?
Ja, also das Problem bei der Stiftung oder was das Problem ist, dass eben Alleinerziehende, haben wir jetzt ja ein paar Mal schon drüber geredet, in der Regel nicht so viel Geld haben. Das heißt, wir sind auch darauf angewiesen, wenn wir sind, unsere Arbeit ist spendenbasiert, dass Menschen uns unterstützen. Wir sind aber auch immer also mit Geld. Und wenn man vielleicht selber das Geld nicht hat, dass man dann, wenn man im Freundeskreis jemanden kennt, die oder der da sich auch dem das ein Anliegen ist. Ich finde, es sollte auch nicht und es ist ja auch nicht nur das Anliegen von Alleinerziehenden, also die, die bisher in die Stiftung Geld gespendet haben, die waren in der Regel nicht alleinerziehend, ne? Die wollen aber einfach, dass dieses, ich sage jetzt mal, dieser Schandfleck der Demokratie, den wir haben, dass der nicht mehr existiert, dass da was dran gemacht wird. Also, dass man einfach rumfragt und sagt, hier, das ist eine Stiftung, die finde ich sehr interessant, könntest du da was spenden? Sowas kann man gerne machen, wenn man selber nicht so die Mittel hat. Und das Zweite ist, dass wir uns auch freuen, wenn eben jetzt Organisationen, die vielleicht schon gemeinnützig sind, sagen, hier, wir haben eine ganz tolle Idee, die ist bisher noch gar nicht umgesetzt worden und sich eben bei uns melden und dann auch von uns gefördert werden wollen oder einfach sich so melden und sagen, ich habe eine tolle Idee, ich habe aber jetzt noch keine gemeinnützige Struktur, aber seht ihr da Möglichkeiten, dass man da zusammenarbeitet und wir bieten zum Beispiel auch an, dass zum Beispiel, sagen wir mal, eine kleine Initiative, die eine tolle Idee hat, sich mit einer Struktur zusammentut, die schon, also sagen wir mal, einem Verein, der schon gemeinnützig ist, ne? Also so eine Art Huckepack-Verfahren, ne? Und wir fördern dann, wir geben das Geld dann dem Verein, der das dann an die Initiative, die noch nicht gemeinnützig ist, das dann weitergeben kann. Also solche Möglichkeiten sind da. Wir freuen uns über gute Ideen, wir freuen uns über Spenden und wir freuen uns natürlich auch über, was Sie jetzt uns auch gegeben haben, nämlich dass wir eine Reichweite bekommen, dass wir bekannt werden. Und dass einfach viele Menschen das unterstützen, dass es Alleinerziehenden auf Dauer wirklich grundsätzlich besser geht. Ne?
Ist es denn zum Beispiel eine Idee, die, wer das jetzt auch immer hört und ja nicht so viel Geld hat, weil das ja ein Thema ist, weil das bei Alleinerziehenden sehr oft laut Umfragen knapp ist, und sie ja sagen manchmal, oder es wäre interessant zu wissen, was überhaupt für die Alleinerziehenden. Sie kriegen ein Feedback der Geschichte. Also, dass ihnen die Frauen, die eben nicht spenden können, einfach mitteilen, was ihr größtes Anliegen ist, was ihre größte Sorge, ihre größte Angst, ihr größtes Defizit ist. Damit sie einen Impuls haben, was ist es wirklich? Ja, weil sicher ist es bei mir, wie gesagt, ich arbeite im öffentlichen Dienst, ich bekomme den Unterhalt regelmäßig ohne Probleme, ich habe mein Einkommen, ich habe ein ganz anderes Defizit und ein ganz anderes Problem als jemand, der mit seinen Kindern im Hartz-IV-Dschungel unterwegs ist, ja? Und ja, genau. Vielleicht ist das ja auch interessant.
Ja, das ist interessant. Also das werden wir sicher so einen Aufruf mal über die Social Media machen, wo man dann auch direkt schreiben kann. Wir werden eben auch einladen zu Diskussionen, wo man das dann zusammen besprechen kann. Was schwierig ist, ist, dass wir so auf das ganz Individuelle, also wo es dann wieder darum geht, ich brauche was oder so, ne? Das können wir nicht leisten und das ist eben auch nicht unser Stiftungszweck. Aber natürlich wollen wir wissen, und dafür werden wir dann auch, da sind wir noch nicht so weit, aber dafür wollen wir dann auch eben Twitter und Instagram und so nutzen, um wirklich auch ins Gespräch zu kommen und solche Fragen dann auch zu stellen, wie Sie gerade gesagt haben. Ne?
Ja, sehr schön. Frau Thiemann, ich bin mit dem, was ich Sie fragen wollte, durch. Ich finde es total spannend. Haben Sie noch irgendwas, was Sie mir und den Mithörern mitgeben möchten? Ich danke schon mal dafür, dass Sie da waren, dass wir beiden nach mehreren Stolpersteinen jetzt die Zeit gefunden haben und freue mich echt riesig, das zu veröffentlichen und bin gespannt auf die Feedbacks.
Ja, vielleicht noch ein Gedanke. Also, weil Sie gesagt haben, heute ist es für die Alleinerziehenden. Ich denke, wenn die Situation der Alleinerziehenden verbessert wird, dann ist es für alle gut, für Männer wie Frauen. Ob sie jetzt alleinerziehend sind oder nicht, ob sie in Beziehungen leben, ob sie Single sind. Weil es ist ja was ganz anderes, wenn ich mich in einer Welt bewege oder in einer Gesellschaft bewege, wo es möglich ist, ich heirate oder ich mache mich so mit jemandem zusammen und wir bekommen Kinder. Und es gibt immer die Möglichkeit, dass das sich doch nochmal anders entwickelt und man sich entscheidet, man geht wieder auseinander. Und wenn das aber mit so einer dunklen Wolke, sag ich jetzt mal, ne, bedeckt ist, so, ne, das können wir ja eigentlich, oder ne, dann macht das ja mit uns allen was. Ne? Und wir wollen ja alle so miteinander leben, dass wir viele Möglichkeiten haben, auch uns zu entscheiden. Und insofern denke ich, ist es, wenn wir da uns dafür einsetzen, dass sich die Situation verändert, dann bedeutet das für alle was. Es ist für alle mehr Freiheit und es ist für alle mehr, man sagt im Englischen, Choices, also Wahlmöglichkeiten. Ne? Ich muss nicht, also wie jetzt meine Mutter, ich muss nicht in der Ehe bleiben, weil, ne, ich so Angst habe, dass ich dann in die Armutsfalle, ne? Also es gibt ja Organisationen, die nennen das die Trennungsarmut, ne? Falle, sondern ich fühle mich in der Beziehung vielleicht nicht mehr so wohl und der andere auch nicht und wir kriegen das gut hin mit den Kindern, wir können uns, ne, trennen und es bedeutet nicht, dass mein ganzes Leben dann eine Katastrophe wird, ne? Oder dass ich Angst habe, es wird ja nicht eine Katastrophe, ne? Aber es kann, wenn da große finanzielle Unterschiede sind, kann es eben wirklich zu großen Einbrüchen dann führen. Und wenn wir das anders regeln, dann profitieren wir alle davon. Deswegen denke ich, ist das jetzt auch ein Podcast, der für uns alle auch interessant ist. Ne?
Sehr schön. Ja, ich wünsche Ihnen ein sehr, sehr gutes Gelingen mit Ihrer Stiftung, dass es weiter gut vorangeht, dass sich das Ganze rumspricht und dass sie so viel wie möglich ihre Ziele erreichen. Und ja, einfach toi, 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 gutes Gelingen. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich danke für dieses Gespräch und
ja, ich danke auch.
Werde sie weiterverfolgen.
Podcast, alles Gute.
Danke,
und,
danke.
Ich sag mal, eine gute Reichweite.
Ja.
Und ja, noch viele interessante Gespräche für Sie. Und vielen Dank, dass wir da die Möglichkeit hatten, auch uns vorzustellen.
Sehr, sehr gern. Hat mir Spaß gemacht, war mir eine Freude. Und ich hoffe, die Zuhörer haben auch Spaß daran beim Zuhören. Dankeschön und tschüss.
Und die Zuhörerin.
Ja, genau.
Okay, also
tschüss.